gerade irgendwie diese Antragszeit. Und ich bin da mit einem Freund raus und wir hatten diese, jeder, glaube ich, 5 oder 6 Hans-im-Glück-Tüten mit Briefen drin und sind dann zu einem Briefkasten gegangen und haben die rein. Und irgendwann ist die Zivilpolizei mit 2 Autos an uns angefahren und hat uns aufgehalten und stopp, sofort fallen lassen und was macht ihr da?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel-News Podcast. Es ist wieder Zeit für einen Talk und heute habe ich einen ganz tollen Gast eingeladen und zwar Moritz Brunnenhofer und er ist Geschäftsführer und ich glaube auch Inhaber von Hans-im-Glück. Hallo, grüß dich Moritz.
Genau, hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Du bist jetzt ja schon für all die, die sich vielleicht gar nicht kennen, seit 2008 Mitarbeitender beim Hans-im-Glück Verlag und seit 2017 auch schon Geschäftsführer. Also ich habe gerechnet, übernächstes Jahr schon 10-jähriges Jubiläum. Ist das eigentlich jetzt immer noch dein Traumberuf oder denkst du manchmal, dass vielleicht auch mal was anderes cool wäre?
Well, ich meine, um sowas genau zu wissen, müsste man vieles anderes ausprobiert haben. Aber eigentlich ist es schon noch Traum, ja. Irgendwann, auch in meinem Alter, kommt man dann so in die vielleicht Midlife-Crisis und fragt sich solche Dinge, ob man das dann mal was anderes machen will. Aber eigentlich kann ich mir das immer beantworten mit, es ist schon super hier. Und die Chance, die man hier hat, die Branche, ja, es ist doch der Traumberuf.
Cool. Ja, da hatte ich mir fast gedacht, wir beide hatten uns nämlich beim Kadia-Termin mal kennengelernt. In Köln gab es da ein Event für die Presse und da warst du total Feuer und Flamme für dein Spiel und ich dachte, das ist schon krass. Ich glaube nicht, dass viele Geschäftsführer in Deutschland so brennen für ihre Produkte, wie du das da gemacht hast.
Ja, das kann schon sein. Es gibt schon noch ein paar zum Glück, die auch in der... Also die auch wirklich mitmachen bei ihren Spielen und dementsprechend dann auch dahinter stehen oder auch vor allem wissen, was sie machen. Gibt es noch ein paar, aber unsere Branche hat sich genauso, ist genauso gealtert oder ist genauso erwachsen geworden wie viele anderen. Also im Vergleich zum Wildwesten Anfang der oder Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da gab es ja noch sehr viele kleinere und auch private Firmen und da hat sich jetzt einiges konsolidiert natürlich und ab einem gewissen Punkt wird es überall ähnlich in jeder Branche. Also irgendwann hast du dann halt ein Konstrukt, was dann dazu führt, dass es oben Management gibt und durch die Sektionen gibt es dann ganz viele, ich nenne es jetzt nicht so besonders positiv, aber ich nenne es gerne Boxpusher. Das ist bei uns halt das Problem, wenn die eigentlich keine Ahnung mehr davon haben, was sie machen, sondern sie machen nur noch Boxen, und zwar jetzt in unserem Falle doppeldeutig, also sowohl die Brettspielboxen als auch die Umkartonsboxen, schieben sie nur noch von A nach B und machen irgendeine Excel-Liste dort und das ja gehört natürlich irgendwo zu allem dazu. Also ja, auch wir haben klassische Bürosachen, die wir machen müssen, und zwar den Hauptteil. Also es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag spielen, leider. Aber es ist mir und uns auch ganz, ganz wichtig, dass das auch uns schon noch einen großen Teil einnimmt und dass wir das auch hier pflegen und immer mal wieder handhaben und auch den, ja, wir investieren im Prinzip auch da rein. Also wenn wir länger an dem Spiel arbeiten, da packen wir ein Investment rein, was nicht viele machen. Ist nicht immer gleich erfolgreich natürlich, ist auch ganz normal, aber macht uns halt auch Spaß und ist mir wichtig. Und ja, wir haben natürlich einen riesen Vorteil, dass das Ganze von Carcassonne getragen wird und dann immer mal wieder gute Seller dazwischen sind schon, die das dann auch kompensieren. Aber sagen wir mal, manche sagen, da ist man froh, wenn es auf Null rausgeht. Passiert auch. Sollte nicht der Standard sein, aber passiert natürlich.
Ja, ich habe mal eine Frage. Ich habe mir vorher natürlich auch mich ein bisschen mit Hans-im-Glück mal beschäftigt. Hast du eigentlich im Blick, wie viele aktive Brettspielverlage es noch gibt, die älter sind als Hans-im-Glück?
Nee, habe ich nicht, wenn du so direkt fragst. Wenn ich jetzt mal grob schätzen sollte. Also noch aktiv ist halt, wenn du damit meinst, dass sie noch eigenständig sind.
Ja, genau, dass sie noch eben am Markt aktiv arbeiten. Okay.
Also ohne jetzt irgendwelche Hasbro oder so. Meinst
also in Deutschland. In Deutschland, Entschuldigung. Okay. Ja.
Abacus würde ich sagen, ist noch da. Oder müssen die älter sein? Hast du gesagt älter als wir? Oder?
Ja, älter, genau.
Dann wird es schon bald sehr dünn.
Ja, ich kann mal auflösen. Das hast ja, war jetzt einfach nur so, ich habe das nicht mal interessenshalber. Also was ich jetzt so recherchiert habe, seid ihr auf jeden Fall in den Top Ten.
Okay.
Ich keine Garantie dafür, dass das jetzt absolut stimmt. Aber jetzt so für die größeren Verlage auf jeden Fall, da gibt es halt nur noch wenige, die da älter sind als ihr. Manche sowas wie Altenburger oder Frank Kosmos oder Ravensburg ist natürlich schon aus dem 18. Kosmos, ja. Ja, 1800 noch was gegründet worden, zum Teil erst sogar 1700 und 1765.
Oder als Kartenspielfabrik halt quasi. Aber
Genau. Aber so Spielverlage halt. Ja. Und und ihr wäre da auf Platz 9 tatsächlich.
Okay. Also war jetzt immer für mich die Frage, wen zählst du damit? Also Ravensburger, ja klar, muss man dazu zählen, ist halt ist ja auch noch quasi, also nicht ganz Inhaber geführt, aber die Inhaberfamilie spielt ja noch eine Rolle. Bei Kosmos genauso. Auch wenn die jeweils ja, also auch bei Ravensburger kein eigenes, also sie managen es selber nicht mehr.
Ja.
Aber haben schon noch Einfluss. Insofern, ja, gibt's schon noch solche Konstrukte. Ass, schon lange nicht mehr. Ass ist ja Katamundi. Also, das ist eigentlich kein eigenes Unternehmen mehr. Also,
ja,
natürlich ist sie schon, aber egal.
Ja, okay. Ja, und da gibt's, was ich dazu noch hatte, so was gut mit Schmidt-Spiele, Haber.
Schmidt ist ja auch wiederum nur die Marke gekauft, also.
Ja, gut. Wenn man jetzt sagt, Inhaber geführt noch, seid ihr wirklich dann wahrscheinlich sogar in den Top 3, wenn man das jetzt so weiterzieht. Top 4. Ja, super. Ist halt super spannend, weil irgendwie hat man kein Gefühl dafür. Ich persönlich bin halt auch mit Hans im Glück so groß geworden, habe die Spiele halt gesehen, klar durch Carcassonne alleine, aber so das mal, sich halt mal anzugucken, welche Verlage gibt's überhaupt noch, wie alt sind die, ist halt schon äußerst spannend, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. Hat sich viel getan in den letzten 30 Jahren.
Ja, und ich hatte auch mal gelesen, dann, dass dein Vater hatte ja die Firma gegründet, also Bernd Brunnhofer, und das mit dem Karl-Heinz Schmiel. Mhm. Der ist dann, also 83 haben die beiden gegründet, und die haben ja wirklich noch in der Garage dann angefangen, wenn ich das, was ich gelesen habe, korrekt ist. Ja. Und noch Spiele dann handgefertigt. Das ist ja so eine Story, wie im Prinzip man die von Computerspiele was dann von früher kennt, so, ne? Oder auch, weiß ich nicht, Bill Gates oder so in der Garage angefangen.
Ja, so die Profite sind nicht ganz gleich, sagen wir mal so, die Industrien so abwerfen, aber die Grundstory ist ähnlich, also was nicht wirklich eine Garage in dem Sinn, aber so eine Werkstatt, halt eine Garagenwerkstatt. Und die haben zum Beispiel, sagt der von Zoch, der Bausack was? Ein Spiel von Zoch?
Das sagt mir jetzt nichts.
Okay, das war, das Spiel ist recht simpel, ist ein bisschen so ein Jenga-System, also nur umgekehrt, du musst was aufeinander stapeln. So, und das sind im Prinzip Holzreste. Und das kommt daher, dass Zoch hat ja auch, der Albrecht Wehrstein hat auch in dem selben Umfeld angefangen wie die beiden, wie mein Vater und Karl-Heinz. Und das war unter anderem, die Location war deshalb so gewählt, weil da so eine Holzwerkstatt daneben war. Und dadurch ließen sich halt einfach ein paar Sachen selber machen. Also irgendwie ein paar Holzteile sägen, irgendwelche Marker, Steine, was auch immer. Und das hat jetzt nicht für sowas ausgereicht wie Miepel in Massenproduktion zu machen oder so oder auch überhaupt zu designen, weil das ist ja dann doch ein bisschen filigraner. Aber so für Basics. Und bei Zoch war es eben so, dass das daraus ist dann ein ganzes Spiel entstanden aus diesen Holzabfällen. Das ist einfach so eine Kugel und ein Kegel und eine Pyramide und keine Ahnung, und ein Rechteck hast du halt einfach alles aufeinander gelegt. Und das war einer der Gründe, warum sie diesen Ort gewählt haben, weil da so eine Holzwerkstatt daneben war. Und dann haben sie sich kleine Druckmaschinen angeschafft, die, oder ausgeliehen, glaube ich, es hat irgendwie bekannt, eine Druckerei. und oder das waren, ich glaube, eine Privat hatte der das irgendwie, warum auch immer, so eine Siebdruckmaschine und wahrscheinlich um in den 70er Jahren irgendwelche Flugblätter zu verteilen. Und dann haben sie das, war das noch übrig und dann hat er das, haben sie das genutzt und haben da dann selbst gemalte Sachen mit der Siebdruckmaschine aufgedruckt und dann zusammengefügt und nach Essen gefahren mit dem Auto. Also sämtliche Produktion in ein Auto, was so gemacht wurde und auf die allerersten Spielmessen, also die in Essen. Und dann dort versucht, unter die Leute zu kriegen, was erstaunlich gut geklappt hat wohl. Und dann wurde nochmal ungefähr genauso viel produziert, was dann über Briefgeschäft im Prinzip damals dann verkauft wurde. Also jemand hat einen Brief geschrieben, literally, weil Ende der 80er oder Mitte der 80er war noch nichts mit E-Mail und hat dann da ein, weiß nicht, ob direkt schon Geld mitgeschickt wurde oder wie auch immer, das kann ich jetzt im Detail nicht sagen, aber hat dann das Spiel zurückbekommen und so wurden die ersten, es hatten ja vielleicht Auflagen von 150 Stück oder 300 maximal und so hat's angefangen. Ob man die Spiele jetzt heutzutage noch so wirklich spielen würde, ist fraglich. Die sind jetzt auch nicht alle gleich gut gealtert. Manches waren auch Remakes. Also die Gründungsstory sagt, dass die beiden haben sich im Schachclub getroffen und also das war so und haben sich dort kennengelernt. Und dann haben sie irgendwann mal, irgendjemand hat ein anderes Spiel mal in die Finger bekommen. Das war, glaube ich, der Pate oder sowas, so hieß das. Das war so ein Geigenkoffer. Und das fanden sie ganz lustig, haben aber sich immer über die Regeln gestritten. Und dann haben sie gesagt, so jetzt reicht, jetzt machen wir mal eigene Regeln. Oder setzen wir es mal selber um und schreiben die mal gescheit. Und haben das dann versucht halt anzupassen. Und daraus ist die Idee entstanden, gleich ein eigenes Spiel zu machen. Und das hat dann auch verhältnismäßig gut geklappt am Anfang. Der Markt war noch ein bisschen anders. Und dann haben sie da weitergemacht.
Ja, klar. Also das ist schon krass. Also, vor allen Dingen, ich kann mir das jetzt nur vorstellen, dass es bestimmt auch ein großes Wagnis war, zu sagen, wir machen jetzt hauptberuflich Brettspiele in der Werkstatt.
Klar, auf jeden Fall war es das. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt noch einen Dozentenjob gehabt. Karl-Heinz war hat er dann bis zur Rente jetzt gemacht, war als Sozialpädagoge angestellt und hat einen festen Job bei der Stadt. Und das war dann tatsächlich auch der Grund für das Zerwürfnis von den beiden, was dann passiert ist. Also es hat sich ja dann zum Glück wieder zum Positiven gewandt, kann ich gleich dazu noch was sagen. Aber erstmal war das der Punkt, weil sie haben halt die Firma gemacht und haben halt viel investiert da rein, also im Prinzip gesamte Zeit und Energie und dann war halt immer Essen und Essen war halt wichtig, weil die Hälfte der Spiele mussten dort verkauft werden, gefühlt so. Und wenn du das nicht machst, wenn das nicht zurückkommt, dann geht's nicht weiter. Und Kalle hatte dann aber einen Urlaub gebucht und wollte den unbedingt durchführen zu dem Zeitpunkt. Da hat mein Vater gemeint, naja, also wir müssen uns jetzt entscheiden, entweder wir machen das richtig oder wir lassen, beziehungsweise er wird es gerne halt richtig machen und dementsprechend müssen sie sich dann entweder machen sie jeder ihre eigene Sache, so wie sie es wollen, oder beide machen es halt richtig zusammen. Und dann hat er gemeint, er würde lieber in seinem Job bleiben und das dann nebenher machen, hat dann Mosquito gegründet und mein Vater hat dann den Hans im Glück quasi alleine weitergemacht und das war, und war jetzt keine Streittrennung in dem Sinne oder so, und nach 3 Jahren waren sie dann auch wieder quasi zusammen und seitdem ist Kalle auch ein ständiger Begleiter von uns und hat viel mit uns, er hat viel Einfluss in viele Spiele, hat viel mitgetestet, eigene Sachen gemacht, St. Petersburg ist quasi teilweise von ihm oder auch zumindest die Erweiterung ganz und war immer dabei und hat viele Ideen reingeholt und quasi angestellt dann nur. Da hat er irgendwann gesagt, nachdem es dann erfolgreich war, hat er gesagt, jetzt hat er schon ein bisschen bereut, aber wir sind zum Glück auf guten Terms, wie man so sagt.
Das ist doch schön. Ja, sind ist dein Vater und der Karl-Heinz dann quasi sind Freunde fürs Leben, gewesen. Noch, sind ja. Immer noch. Wunderbar. Mhm. Das ist doch schön. Also das sind ja auch mal interessante Geschichten, die die Brettspielbranche dann aufprägen. Ne? Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dir. Du bist dann, wie ich eingangs schon dachte, 2008 ja schon eingestiegen. Mhm. Nee, noch mal eins zurück. Ich habe noch eine andere Frage. Jetzt bist du bestimmt alleine durch deinen Vater total mit Brettspielen groß geworden und hast wahrscheinlich auch immer Prototypen auf dem Tisch gehabt zu Hause, vermute ich mal. Ja. Wie war das denn so in deiner, wenn du jetzt zurückblickst, diese Zeit mit Spielen aufzuwachsen?
Also war natürlich super als Kind, dass wenn du ständig mit Spielen versorgt wirst, das sagt man nicht unbedingt nein. Es war natürlich toll. Also natürlich habe ich auch andere Sachen gemacht und ich bin halt so Einzelkind, also habe jetzt nicht irgendwie mit Geschwistern da irgendwie das immer spielen können. Aber hatte zum Glück immer einen großen oder einen guten Freundeskreis und war natürlich toll, dann mal Spiele anzubringen, aber natürlich auch was anderes. Zu Hause war es auch toll jetzt in der Hinsicht, dass ich mittesten konnte. Also manchmal ab einem gewissen Alter, klar, mit 6 habe ich jetzt noch keine Spiele groß mitgetestet, also weil mein Vater auch keine Kinderspiele gemacht hat. Aber so die ersten Sachen, die ich mich erinnere, sind El Grande, Manhattan vielleicht noch ein bisschen davor noch, aber El Grande und Puerto Rico waren so die größeren Sachen. Da haben wir nämlich auch mitgetestet. Der Andreas Seifert war ein Teil unserer der festen Testgruppe, also von Manhattan ist ja auch von ihm und Ton und Taxis. Und die waren öfters bei uns und wir auch mal ab und zu bei denen. Und dann hieß es halt abends dann noch im Keller und dort testen und Spiele spielen. War natürlich super, vor allem, weil man nicht ins Bett gehen musste. Und so frust du früher als Kind hat. Aber nein, es hat auch so einfach wirklich Spaß gemacht und wenn man so zurückbringt, sowas wie das auf El Grande steht, draufsteht ab 12, war damals einfach, weil ich 12 war und es mitgespielt habe. dann wird schon passen so. Viel anders wird es heutzutage auch nicht mehr gemacht. Das ist ja nicht so, dass irgendwelche Verlage große Studien betreiben, um Altersgrenzen zu bestimmen. Das ist ja eher eine Kommunikation des Schwierigkeitsgrads.
Ja, richtig. Ach, klasse. Ja, und dann, wenn du dann später in die Pubertät gekommen bist oder dann auch dich erwachsen geworden bist, gab es mal eine Phase, wo du gesagt hast, vielleicht allein nur, um sich vom Vater abzugrenzen ein bisschen oder einfach, weil andere Dinge interessanter waren, wurde gesagt, dass so Brettspiele sind jetzt gerade so gar nicht mein Ding oder hast du sowas
nicht gehabt? Ja, gab es natürlich schon. War auch wie immer ja auch wichtig. Man muss ja auch sich abgrenzen. Und war so. Und dann habe ich auch erstmal nicht wirklich was damit zu tun gehabt. Ich war eigentlich jedes Jahr auf der Spiel auch, bis auf ein einziges Mal habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber war irgendwann der Pubertät durch ausgelassen. Da habe ich dann zum Beispiel Magic war immer noch länger dann dabei. Also das habe ich dann auch durch die Pubertät immer noch ein bisschen. Dann bin ich auch manchmal Warhammer umgestiegen, habe sowas oder Rollenspiele. Das waren dann aber eher Dinge, die ich dann mit meinen Freunden irgendwie gespielt habe oder so. Also die sind dann eher woanders. Und dann irgendwann so in der vollen Pubertät, da waren Spiele dann nicht mehr wirklich relevant, sondern da ging es halt dann raus in die Clubs und sowas. Und das war dann wichtiger und bin ich auch immer ausgezogen natürlich und so dann. Also um die Carcassonne rum, was tatsächlich auch ein bisschen mit die am wenigsten und dann noch so die nächsten 3-4 Jahre. Carcassonne habe ich einmal gespielt, bevor es rauskam, aber das war dann nur einmal kurz und dann erst wieder, als es schon draußen war, zu Weihnachten. Und mittlerweile habe ich es ein paar hundert Mal nachgeholt, aber damals in der Entstehungsgeschichte war das tatsächlich wenig. Also im Vergleich zum Beispiel sowas wie El Grande habe ich viel, viel gespielt, damals viel mitgespielt und kann mich gut erinnern auch an die Sachen, aber dann ging es ein bisschen woanders hin.
Ja, klasse. Und wie war jetzt so dein Werdegang bei Hans im Glück? Also du hast dann 2008 angefangen. Was waren so deine ersten Aufgaben?
Vielleicht noch ein kleiner, also wie so eine Pubertät ist, man ist jetzt nicht unbedingt mit den Eltern so direkt immer und das war jetzt dann so eine auslaufende Pubertät, wie bei Männern ja immer ein bisschen länger dauert. war eine ganz lustige Sache. Mein Vater hat sich traditionell immer mit Dominik Metzler, also die war eine von den Gründerinnen von der Messe, am letzten Messetag hat man sich immer zusammengesetzt und wir haben noch irgendwie einen Sekt getrunken oder was auch immer. Und irgendwann haben sie bei den Gesprächen mal, oder nicht nur da, waren auch immer, ist wurscht, haben sie über mich gesprochen auch. Und dann hat sie gesagt, er soll mich doch mal fragen, ob ich Lust habe, mal wieder vorbeizuschauen im Unternehmen. Warum mal wieder? Also ich habe immer mal erstens mal früher mitgetestet und sowas und dann immer mal wieder irgendwie im Ersatzteilservice gearbeitet oder sowas als Nebenjob in den Ferien mal, irgendwas in die Richtung. Gab es auch vielleicht eine ganz kurze Story dazu. Da war irgendwie, vielleicht war das zu, wann war das? Vielleicht zu Turn und Taxis oder so, das Spiel des Jahres wurde. Oder vielleicht ein bisschen früher, ist egal. Auf jeden Fall viel Betrieb in Weihnachtszeit und ich habe das mit einem Freund gemacht und wir haben Briefe, also Ersatzteilservice gemacht und dann fallen da halt mal ein paar hundert Briefe an, wo du was verschickst, weil irgendwie Weihnachtszeit ganz viel los und sowas. Ja. Zum Glück ist ja insofern gut, wenn viele Spiele verkauft werden, auch wenn natürlich Fehlerquote nicht gut ist, aber egal, war sowas. Und dann war, glaube ich, da gerade irgendwie diese Antragszeit. Und ich bin dann mit einem Freund raus und wir hatten fünf oder sechs Hans-im-Glück-Tüten mit Briefen drin und sind dann zu einem Briefkasten gegangen und haben die rein. Und irgendwann ist die Zivilpolizei mit zwei Autos an uns angefahren und hat uns aufgehalten und stopp, sofort fallen lassen und was macht ihr da? Und wir beide haben das Lachen angefangen, weil wir halt Brettspielteile in Briefkasten drin. Die waren nicht so amused, dass wir das Lachen anfangen und was. Dann haben wir schon irgendwann aufgehört, dann wird es aufgeklärt, dann war natürlich auch alles schnell ganz klar, aber es war, fast von der Polizei hops genommen worden von Spielteilen.
Hatten die denn irgendwie euch einfach nur zufällig gesehen und dann gedacht, was machen die da mit den Briefkästen? Oder?
Ja, irgendjemand muss vorbeigefahren sein und das entweder sie selber oder haben halt gesehen, wie jemand irgendwie ganz viel, also böse Jugendliche natürlich, ganz viele Briefe da einwerfen und das, wie gesagt, ich glaube, das war während dieser Antragszeit, wo irgendjemand da in Amerika Antrags rumgeschickt hat. Deshalb glaube ich, waren die so ein bisschen sensibilisiert für diese Thematik, dass jemand vielleicht irgendwas Kriminelles mit Briefen verschickt oder so. Und das ist Side Note. Dann irgendwann wieder halt nachgefragt, ob ich wieder vorbei Lust habe, mal vorbeizuschauen. Und ich war jetzt auch gerade in dem Moment nicht jetzt irgendwo anders fest angestellt, sondern habe so halt Barjobs gemacht und sowas und dachte mir, gut, mach ich das mal gerne, ja. Und hab dann angefangen, auch da Lagerarbeiten zu machen, wurde die Website gerade ein bisschen neu aufgesetzt und dann habe ich die einfach mit Daten gefüttert und klassisch einfach nur Texte abgeschrieben und neue Sachen reingemacht und wie gesagt im Lager gearbeitet. Und aber natürlich, was auch so ein bisschen was Service-Anfragen bearbeitet und Ersatzteil wieder halt. Was aber natürlich passiert ist nebenbei, ist, dass man ja dann immer mal wieder mittestet und mitspielt und so. Und so hat man dann ab und zu mal einen neuen Ablauf ein bisschen kennengelernt und neue Spiele getestet. Und dann Ende des Jahres oder Mitte des Jahres war dann die erste Veranstaltung, auf die ich kam, war dann Göttingen, das Spielautorentreffen in Göttingen. Und im Vorfeld ist immer so eine Redakteurssitzung oder ein Redakteurstreffen, Fortbildung, kann man sagen. Man bildet sich also gemeinsam fort. Und da bin ich dann mit und das war richtig schön und richtig toll. Und das hat dann auch so einen inneren Push gegeben, zu sagen, ja, da sind ja richtig viele, richtig tolle Leute hier dabei. Und das hat dann auch geholfen, die Entscheidung hat mir geholfen und zu sagen, okay, in dieser Branche, da ist ja super. Also das ist einfach irgendwie, hat man sich sofort zu Hause gefühlt und einfach viele nette Leute. Und das ist zum Glück ja nach wie vor der Fall.
Und wenn du zurückschaust, gab es denn außer diesem lustigen Ereignis auch noch irgendetwas, was du, wo du sagst, ey, das hat mich voll geprägt jetzt in meinem Berufsalltag? Das war ein besonderer Moment.
Ja, klar. Immer wieder so Meilensteine natürlich. Jetzt zum Beispiel Dominion war ein so Meilenstein. Also wir haben das bekommen als beziehungsweise wir haben einen Tipp bekommen von jemandem, dass das interessant sei, haben dann einen Print and Play bekommen und haben, und das habe ich dann gebastelt, dann habe ich diese 500 Karten gebastelt, mittlerweile auch lächerlich, so viele Karten, wie man schon gebastelt hat für Prototypen, aber damals so 500 Karten auf einmal ist dann doch eine Arbeit und dann habe ich mir noch während des Jahres, wenn das nichts Gescheites wird, und dann haben wir es aber, weiß nicht, halt drei Viertel gespielt oder so und haben gemerkt, okay, sofort das Telefon in die Hand genommen, gesagt, das brauchen wir, weil da ist richtig Spiel drin. Also das ist richtig stark. Und das war so ein Meilenstein, so das dort zu erleben und dann auch das erste Mal so wirklich mitzumachen, wie sowas weiter gemacht wird. Ich meine, da noch ein bisschen Sonderfall mit der Lizenz. Also wir haben eine Lizenz genommen in dem Fall, was wir sonst eigentlich fast nie machen. In diesem Kontext, also die nehmen normalerweise, wir kriegen eine Lizenz vom Autor, einen Lizenzvertrag mit dem und haben das dann aber die Rechte weltweit und bearbeiten das zusammen mit den Autoren. Und das war in dem Fall ein bisschen anders. Wir haben zwar schon auch Input gegeben, wir haben sofort natürlich Feedback gegeben. Was wir machen konnten zum Glück, war die Regeln ein bisschen anzupassen, das Design ein bisschen anzupassen, sowas wie diese in die Trennstiege reinzubauen und diesen die Beschriftungsleiste drin und sowas, das haben wir halt dann gemacht, um das Spiel ein bisschen zugänglicher zu machen. Und sagen wir mal, die Urgrafik, die Urillustration ist jetzt mäßig, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und deshalb haben wir dann auch was anderes da gemacht. Ist auch nach heutigen Standards auch das schon nicht mehr so besonders dick. Aber auf jeden Fall hat das sicher damals auch ein bisschen geholfen. Aber das Spiel war einfach genial. Ist genial. Deshalb war das super, in diesem Prozess da dabei zu sein. Das hat man auch sofort gemerkt. Und dann ging's halt weiter mit einigen Steps. Und dann sowas wie Spiel des Jahres natürlich super spannend, wenn man das erste Mal miterlebt. Und, war auf jeden Fall ein Meilenstein.
Ja, das glaube ich dir, weil das ist ja wirklich ein Spiel, was wahrscheinlich fast jeder auch schon mal irgendwo mal mitgespielt hat, wenigstens, wenn er nicht irgendwo auch im Regal 1x3 Boxen davon stehen hat. Tatsächlich, ich glaube, habe auch noch Hans im Glück Dominion im Schrank stehen, da habe ich mich nicht von getrennt. Das ist so ein Spiel, das muss man eigentlich auch wirklich behalten, weil es einfach, finde ich, zeitlos ist. Ich hatte das vor. Ja, genau. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren, da hatte ich meinen Sohn abgeholt von der Freizeit. Die waren 3 Wochen da in Dänemark. Und dann hat er mir erzählt, dass da auch eine Gruppe von Jungs, die haben fast die ganze Zeit wochenlang nur Dominion gespielt. Also, es spricht auch die Jugend von heute noch an. Wenn du sagst, ihr hattet jetzt diese Trainer-Ideen zum Beispiel, wurden die dann auch übernommen? Also, dass das dann auch bei der internationalen Version gemacht wurden? Weil ich fand auch tatsächlich, das war ja auch mein Einstiegsspiel, wo ich so mit Deckbau das erste Mal überhaupt Berührungen hatte. Und das fand ich tatsächlich sehr hilfreich, wo ich selbst später dann noch manchmal, wo ich schon viel mehr Spielerfahrung hatte, manchmal bei dem Sortieren der Karten schon immer das etwas überfordert, gerade am Anfang, wenn man halt das Spiel noch gar nicht kennt.
Ja, wurde sofort übernommen. Also das war einfach dann, wir haben gesagt, also das Inlay so in der Form war schon geplant gewesen. Und dann haben wir halt diesen Hilfestellungen halt dazu gefügt, wie diesen Trainer. Und das wurde sofort übernommen. Ist ja auch super so. Also macht ja auch Sinn, das für alle zu übernehmen. Übrigens, wenn wir zum Thema Dominion, also ich glaube, das war eine der besten Entscheidungen von Spiel des Jahres oder anderen auch den Preis zu verleihen. Auch wenn es diese Kritik gab, dass es zu viel ist für viele oder dass es zu deep ist. Ich glaube, das war damals aber extrem wichtig, weil das Spiel hat wahrscheinlich mehr Menschen zu dem Hobby spielen gebracht, als ein vermeintlich einfaches Spiel es dann oft getan hat. Also einfach alleine ist nicht unbedingt immer die beste Entscheidung, sondern lieber, also ja, man wird ein paar Leute mehr gehabt haben, die es nicht gespielt haben, nachdem sie es gekauft haben, weil es zu hohe Einstiegshürde hat. Aber von denen, die es gespielt haben, sind extrem viele Leute zu Multiplikatoren geworden, also die das dann selber weiterverbreitet haben. Und da gibt es andere Beispiele, muss jetzt keine speziellen nennen, aber die waren einfacher, aber die haben halt nicht gezündet. Und dann nehmen die Leute halt dann doch wieder ein Catan oder Carcassonne aus dem Schrank, wenn sie beim nächsten Mal spielen und nicht unbedingt dieses neue Spiel und gewinnen damit auch keine neuen Fans der Spiele. Das ist also klar, man hat nicht jedes Jahr ein Dominion, ist schon klar. Man kann nicht jedes Jahr, sonst wird es ja auch kein Jahrzehntspiel sein oder so, aber das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, das damals auch versuchen, in die Masse zu kriegen. Auch wenn es, wie gesagt, verhältnismäßig ein paar wahrscheinlich nicht dazu, also die haben es nicht gespielt, weil es zu viel war. Aber dafür, diejenigen, die es gespielt haben, gab es wiederum eine viel, viel größere Menge, die dann daraus wirklich mehr gemacht haben.
Ja, genau, weil ich glaube, wenn man das im Schrank hat und einmal weiß, wie es funktioniert, und dann zu der Zeit gab es ja auch gar nicht, also fand ich jetzt, das war halt ein herausragendes Spiel wirklich, also im Vergleich zur Masse, die es damals gab. Und wenn man das dann hatte, dann wollte man das ja auch wieder spielen. Das heißt, man ist ja selber motiviert, andere anzufixen, zu sagen, komm, ich erkläre dir die Regeln, das ist ganz einfach und dann ist ja der Zugang auch leichter. Das muss ja immer nur eine Person im Prinzip einmal verinnerlicht haben, das Spielsystem, und dann die Anleitung geben, mehr oder weniger.
Ja. Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, genau. Und das ist halt dann das Spiel der Wahl und nicht eins, was vermeintlich nur leicht ist.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall komplett recht. Dann kommen wir vielleicht mal zur heutigen Zeit. Wie sieht denn heute so dein Berufsalltag aus? Deine Aufgabe hat sich natürlich komplett geändert in all den Jahren. Und vermute ich mal.
Ja, nun doch.
Wir haben einen Druck von außen. Und jetzt, wie schaut das denn heute so aus?
Also ja, ich habe jetzt nur bedingt eine genaue Stellenbeschreibung oder so. Ein ganz großer Teil, den ich als erstes verändert habe, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie immer, wie sowas wächst. Also mein Vater, der hatte damals im 2010, hat er dann leider einen Herzinfarkt bekommen, hat es zum Glück überlebt, aber das hat einiges verändert, so im Gesamtgefühl und im Gefüge. Und eine Sache war, ich wollte ihm mehr abnehmen, mehr Stress abnehmen, und habe auch gemerkt, dass es Dinge gibt, wo er sich unnötig ja Steine in den Weg legt oder Sachen schwieriger macht, als sie eigentlich sein sollten. Und das war zum Beispiel der internationale Vertrieb und Vertriebs- und Produktionskoordination. Und das ist immer ein stressiges Thema, aber das kann man halt auch auf verschiedene Wege lösen. Und das war nie so das Ding von meinem Vater. Der hat sich mehr für das nächste Spiel interessiert oder sowas. Und er hat das Ganze so, na gut, wenn du unbedingt was mitmachen willst, dann verkaufen wir dir halt 3.000 so. Dann schick mal irgendwann die Daten und dann machen wir das so. Und dann kamst du so Handschlagssachen irgendwie nach 5-6 Bier auf der Messe. Ach ja, du bestellst davon 5.000. Okay, wunderbar. Die werden dann irgendwie am nächsten Tag bei Ludo bestellt. Und dann weiß aber der Rest der Firma nichts davon, von dem Vertriebspartner. Und dann kommen auf einmal 5.000 Spiele. Und sagen, wie, was, wo, was ist jetzt hier passiert? Und das war halt natürlich, das kann es nicht funktionieren auf Dauer. Also es ist nicht professionell und hat halt zu Problemen geführt. Und den Teil habe ich angepackt und deutlich verändert und ausgebaut, auch im internationalen Vertrieb massiv ausgebaut. Und das nimmt immer noch einen großen Teil meines Felds ein, also den Prinzip den Verkauf in dem Sinne. Also wir haben zwar einen Online-Shop, aber im Prinzip verkaufen wir nicht direkt an Endkunden, neben Messe und Online-Shop. Sondern wo wir übrigens keine Konkurrenz zum Handel darstellen wollen. Deshalb gibt es ja bei uns immer nur zum UVP die Sachen. Also wir machen bei keinem Preiskämpfen mit oder sowas, sondern wir wollen ja, dass andere Händler das auch nehmen und auch was dran verdienen, weil nur wenn die überleben und was dran verdienen, bleibt es für sie interessant. Aber den internationalen Vertrieb, da verkaufen wir ja quasi die Ware, die Spiele in größeren Mengen an unsere Partner. Und das hat einiges, bedarf einiger Koordination und Abwicklung. Und dann sind natürlich so Sachen dazugekommen wie Verträge. Das ist so ein großes Feld, was halt ja, man, mögen auch nicht alle, mag ich auch nicht, ist auch nicht meine Lieblingsaufgabe, kann man direkt so sagen, aber es ist natürlich eine Verantwortungsaufgabe und da ziehen sich viele Leute immer sehr gerne raus und sagen, okay, danke, brauche ich nicht, ist hier mal jemand anderes. Klar hat man da manchmal mit Anwälten geredet oder zu tun und so. Wobei die meisten Anwälte sagen einem auch immer nur, das kann ich nicht genau sagen und ohne jede Gewähr. Also, ja, vielen Dank, das hätte ich auch selber machen können. Wir haben so ein hochspezialisiertes Feld bei uns, dass es da hauptsächlich Erfahrungswerte braucht erstmal und dann natürlich ein paar Basics von Legals. Naja, solche Sachen kommen natürlich dazu. Das nimmt viel ein, also Verträge, internationaler Verkauf, Verwaltungssachen einfach nur. Es gibt einfach Bedingungen, die man erfüllen muss. Die sind da mit Accounting zusammen. Aber ja, was dann auch Mehrwert ist, strategisches Marketing, was man mehr machen muss. Quasi auch, wie wir uns kennengelernt haben, solche Aktionen oder sowas, die mal anzusetzen. Human Resource, also Personal, ist auch mehr geworden. Damals, als ich angefangen habe, war ich der Vierte im Boot, und also mein Vater und zwei andere. Und dann halt so ein Umkreis von Testern wie der Karl-Heinz zum Beispiel und der Kalle und noch ein paar andere. Aber Angestellte waren es vier mit mir dann. Jetzt sind wir ja bei Hans im Glück 12 und dann nochmal zwei Vollangestellte in Carcassonne Co., also im Online-Shop. Und dann noch einige Satelliten, sagen wir mal, drumherum. Also Leute, die zum Beispiel auf Messen arbeiten und freie Grafiker oder sowas. Oder natürlich irgendwelche Agenturen und sowas. Ja. Da, genau, und das ist, auch wenn es nicht nach viel klingt, aber es ist dann immer was da. Ja, dem muss man sich halt dann um Steuern und solche, ja, Zahlen im Prinzip kümmern, die jetzt nicht nur was mit Spielen zu tun haben. Aber habe jetzt zum Glück auch ein gutes Team aufgebaut oder aufbauen können, das jetzt mir auch einiges abnimmt an verschiedenen Stellen, sodass ich dann auch immer noch, auch immer mal wieder Zeit finde für Entwicklung. Und ich habe jetzt nicht bei allen Spielen gleich viel entwickelt, aber manchmal auch voll. Also manche sind dann wieder, bin ich voll dabei gewesen und oder auch selber gemacht einfach, weil das immer noch ein wichtiger Teil ist, den ich nicht missen will und dem ich auch viel Spaß habe.
Klasse. Das hattest du ja auch bei Cardia. Da war ich ja überrascht, wo du dann sagtest, ja, ich habe schon, ich weiß nicht mehr, waren es über 1000 Partien?
Nein, so viel nicht. Nee.
Ein paar hundert
Testpartien. Ja, genau. Ja. Ich habe es nicht gezählt, aber ich würde sagen, vielleicht komme ich so langsam an die 200 oder sowas, aber das 200 sind schon eine Summe. Also wenn man jetzt nicht auf BGA zockt oder so, dann kommen solche Zahlen natürlich einfacher zusammen. Aber im Physischen braucht es ja schon ein bisschen, bis man zu sowas kommt.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn du dann bei der Entwicklung ja involviert warst und das dann feingeschliffen hast, dann muss man sich ja auch immer noch hier Gedanken machen, wenn man die Karten spielt und hat ja immer noch eine Metaebene dazu zum Spielen wahrscheinlich, ne?
Klar, das ist aber fast schon mittlerweile automatisiert, dass das kommt, was manchmal ein kleines Problem ist, wenn man fertige Spiele spielt, weil man kommt nicht ganz aus diesem Optimierungsdenken raus. Also das ist bei jedem manchmal fast ein bisschen schade, weil man immer sagt, das wäre aber so vielleicht noch ein Tick besser oder also nach eigenem Gefühl natürlich immer. Also ist ja logisch, also ist ja auch eine objektive Sache. Aber insofern ist es quasi fast immer dabei. Natürlich ist es da und ist aber auch der Spaß dahinter für mich. Also das macht schon ein wichtiger Teil. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die einzubeziehen sind. Was ich halt mache, bin viel international unterwegs und teste sehr, sehr viel international. Und das ist jetzt ja was nicht alle Personen gleich machen können. Und da versucht man dann, und da gilt es dann auch, das Wissen dann untereinander weiterzugeben. Also hier an die Kollegen intern, was die so an Erfahrung gemacht haben, was ich an Erfahrung gemacht habe, was man gemeinsam Erfahrung macht. und daraus dann Lehren zu ziehen. Und das kann schon mal unterschiedlich sein und ist aber auch gerade das Interessante daran. Also und da passiert eigentlich die meiste Entwicklung an Erfahrungswerten. Also man merkt, jetzt KD ein einfaches Beispiel wäre zu sagen, relativ am Ende noch war das, wir haben eigentlich schon sehr viel festgezurrt gehabt und waren schon ziemlich happy mit den ganzen Sachen, aber es gab in Deck 1 nur eine einzelne Karte, die sich auf Fraktionen bezogen hat. Und das war so das habe ich so ab und zu mal bemerkt, dass so ein Satz fallen gelassen wurde von Testerinnen und Testern. Wofür gibt's eigentlich diese Fraktionen so? Und ja, in Deck 2 kommen die öfters vor und dann vielleicht noch mit Location Cards oder was auch immer, war das dann mit gewissen Mischungen war das dann häufiger, aber geht ja immer ums erste Spiel, die erste Wahrnehmung, die du hast. So. Und dann war halt, okay, wir brauchen noch irgendeine Idee, um Fraktionen reinzubekommen. Dann haben wir das auch als Feedback an die Autoren weitergegeben und die kamen dann jetzt mit der jetzigen Nummer 7 um die Ecke. Und mit der waren wir sowieso nicht happy, die bis dato im Grundset war. Also war das dann ein guter Punkt, die zu haben minimale Anpassungen noch gemacht, was die Werte betrafen. Aber das war dann zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, was man so Beobachtung umsetzen in Feedback und dann wird das wiederum umgesetzt in eine Iteration oder eine Anpassung und das ist so ein klassisches Beispiel, was wichtig ist, zu überlegen, was kommt in so ein Feedback, was sagen die Leute, wo haken sie, was fällt ihnen auf? Wahrscheinlich würden sie das gar nicht, wenn man sie nach dem Spiel fragt, was ist so dein Feedback, hätte wahrscheinlich keiner das irgendwie oder nur ganz, ganz wenige das erwähnen, vielleicht Spieleprofis oder Redaktionsprofis dann noch. Aber normale Spielerinnen hätten das wahrscheinlich nicht erwähnt. Aber wenn sie das so zwischendrin sagen, dann ist das ja immer ein Zeichen. Dann ist es wichtig, sowas wahrzunehmen. Und das gilt es dann wiederum einzubauen und weiterzugeben.
Wenn du jetzt sagst, international testen, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist irgendwo unterwegs und bringst einfach das Spiel auf den Tisch und nimmst dir einfach mal irgendeine Person und sagst dir, wollen wir das mal spielen?
Auch das soll passieren, aber meistens ist es so, dass man, also ich bin halt ganz viel auf Besuch unserer Partner, unsere Vertriebspartner, aber da gibt es ja auch viele Veranstaltungen, also fast jedes Land hat ja mittlerweile irgendwelche Messen, irgendwelche Autorenveranstaltungen, sonstige Sachen drumherum um Brettspiele. Und das verbinde ich dann manchmal auch mit so ein, zwei Tagen Urlaub oder so und ist dann immer ganz gute Möglichkeit, die Welt zu sehen. Und dann ist man dort und dann wird halt gespielt. Und dann versuche ich natürlich, aktuelle Sachen zu testen, teilweise natürlich auch zu verkaufen, aber das ist meistens so eine Kombo. Und aber ja, manchmal geht man auch einfach in ein Spielecafé oder habe auch schon Kadir einfach in der Bar gespielt mit Leuten und oder auch andere Spiele natürlich einfach mal so zu spielen mit irgendwelchen Leuten, aber Kadir geht ja zum Glück auch. Also das hat auch gut funktioniert. Was auch ein guter, so, ja, also ich habe es mit wirklich wildfremden Leuten getestet in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Sprachräumen, ja, die englische Version, aber klar, man spricht dann da eher Jüngere an oder so, die dann, von denen man auch sicher sein kann, dass sie die Sprache sprechen. Ist bei KD nicht ganz unwichtig. Es gibt andere Spiele, wo es leichter ist, aber.
Ja, das stimmt. Man muss ja die Karteneffekte kennen. Also für all diejenigen, die das Spiel sich noch nicht mit dem Spiel beschäftigt haben, wir haben auf brettspiel-news.de einen Test dazu. Da könnt ihr euch mal alles in Ruhe durchlesen, doch Fotos zu anschauen. Jetzt hatte ich in Erinnerung, du hattest gesagt, dass ihr relativ zeitgleich das überall rausgebracht habt, in den wichtigsten Märkten. Das ist ja auch, glaube ich, nicht ganz so ein übliches Vorgehen. Wenn ich das jetzt so beobachte, ist ja ganz oft, dass irgendein Spiel erst als englische Version zum Beispiel erscheint und dann ein Jahr später als deutsche Version. Warum war dir das jetzt wichtig bei dem Spiel und ist das nicht sehr viel Aufwand?
Zweites absolut. warum es mir wichtig ist, ist, weil natürlich der Impact dann größer ist. Also es wird mehr darüber geredet, es erscheint auf mehreren Kanälen. das sollte einfach helfen. Und mittlerweile sind wir alle durchaus sehr zusammengewachsen. Also ein Instagram hat zwar einen Algorithmus für mich selber aufgebaut, aber ich kann ja auch Sachen sehen, die in Holland passieren oder in Niederlanden, besser gesagt, oder in Italien oder in Korea oder was auch immer. Und so hat es natürlich mehr Effekt, wenn es an verschiedenen Stellen gleichzeitig erwähnt wird. Dann ist natürlich so eine Frage, wenn man einen Marketingplan aufsetzt und wirklich machen will, dann hat auch der, so das gleiche System, hat mehr Impact einfach, wenn es an verschiedenen Stellen gleichzeitig passiert. Gibt dann so Sachen wie, dass du sowas wie einen Graumarkt ein bisschen in den Griff kriegst. Also es ist nicht so, dass die einen sagen, oh, warum gibt es das bei uns noch nicht? Ich will es unbedingt kaufen oder anschauen, und die anderen, ich habe es aber noch nicht und müsste ich es mir jetzt in Deutsch kaufen, sehr sprachabhängig, und macht es einfacher, sowas, auch wenn das nicht jetzt hundertprozentig funktioniert hat mit allen gleichzeitig. Aber zumindest die meisten haben es gleichzeitig. Da kommen wir natürlich zu verschiedenen. Wir haben ja irgendwann entschieden, wir wollen es auf der BerlinCon launchen, beziehungsweise gleichzeitig auf der GenCon. Dementsprechend muss es früh produziert werden, damit es nach Amerika gelangen kann. Und dann kommen wir bei so Sachen rein, die es gibt halt in Deutschland an diesem Zeitpunkt eine Messe in Amerika. Aber Frankreich hat zum Beispiel den ganzen August einfach zu. Also das Land ist einfach, hat zu quasi. Und Spanien genauso und Italien eigentlich auch. So, die sind alle, da passiert nichts. Und das ist eigentlich für die ein extrem dummer Zeitpunkt, das zu launchen, was sie uns auch klar mitgeteilt haben. Aber es war halt dann überwiegend, okay, es gibt diese zwei großen Messen in Deutschland und in Amerika. Die sind einfach ein guter Zeitpunkt, um schon mal ein bisschen Lärm zu machen drumherum. Und jetzt, deshalb kommt jetzt erst so langsam, gerade jetzt dann in den nächsten Wochen, bei manchen Partnern auch überhaupt erst raus. Also da gibt es dann schon Influencer, die es haben natürlich und so, dass man das schon ein bisschen an Presse verteilt. Und es gab so ein Mini-Pre-Event in Frankreich. Das Event ist gar nicht so mini, aber der KD-Bereich war jetzt nicht groß. Aber man versucht natürlich, das schon irgendwie zu koordinieren, weil dann der Impact größer ist. Also man hat einfach mehr Aufmerksamkeit auf das Spiel. Und darum geht es heutzutage.
Das stimmt, da hast du recht. Aber das, glaube ich, machen nicht so viele Verlage, oder? Kennst du andere Verlage, die das auch so handhaben?
Gibt schon, also ich meine, gut, meistens sind es dann ein bisschen andere Systeme, größere Systeme, aber gibt durchaus ein paar, was ich sowas wie Space Cowboys macht sowas manchmal ganz gerne, oder klar, Hasbro oder so, die versuchen, mein Magic oder so macht es natürlich im Pro-Stadium, also die oder die meisten TCGs machen ja sowas wie globale Launch-Cycle, also dass die da ab einem gewissen Punkt irgendein neues Set vorstellen, was dann überall mehr oder weniger gleichzeitig zu haben ist. Und das sind natürlich, das sorgt für Gemeinsamkeit, für Community, für Aufsehen, wird drüber geredet. Deshalb haben wir uns das als Beispiel genommen, und das Devir macht das mit manchen Sachen manchmal auch nicht immer gleich. Also auch da kommt dann manchmal die deutsche Version später oder so, weil die natürlich in anderen Märkten stärker sind. Und der deutsche Markt ist, oder jeder Markt ist natürlich auch ein bisschen anders für sich. Also jeder hat so ein bisschen seine Eigenheiten, was gut und schlecht ist, aber in erster Linie ist gut, wenn es verschiedene Sachen gibt. aber man muss halt ein bisschen anders planen. Und ja, machen, glaube ich, nicht viel, ist auch viel Aufwand, aber wir haben jetzt auch ein paar mehr Ressourcen reingesteckt in Cardia, weil wir dran glauben, weil uns das richtig Spaß macht, das Spiel. Und das ist jetzt natürlich nicht bei jedem Produkt gleich, dass man da so viel Aufwand reinsteckt.
Ja. Also mein Gefühl ist auch, also ich habe es ja gespielt jetzt auch schon einige Male. Ich finde es tatsächlich auch richtig gut. Ja, und ich finde es auch gerade die Zielgruppe für zwei Personen ist, finde ich, ja in den letzten Jahren nochmal stärker in Fokus genommen worden, plus auch Solo. Da ist jetzt halt ein Spiel rein für zwei Personen, ein Duellspiel. Und ich habe das, habt ihr das dann auch gezielt jetzt drauf hingearbeitet, dass ihr sagt, okay, jetzt die Spiele, diese Sparte von Spiele geht gerade besser. Da gehen wir jetzt mal rein, oder war es einfach, dass ihr die Spielidee bekommen habt und sofort davon überzeugt wart und deswegen?
Letzteres. Also wir haben jetzt nicht eben gesagt, wir suchen ein Zweispielerspiel und wollen das haben, sondern es war einfach überzeugend als Spiel. Und dann haben wir am Anfang sogar noch überlegt, ja, es ist eigentlich kein Hand-zum-Glück-Spiel. Also wie kriegen wir das dann auch in den Markt? Also wie schaffen wir es, dass das wahrgenommen wird als Spiel, ohne dass es ein klassisches Euro ist? Und es ist halt da unter anderem eben durch sowas wie so große Launch-Events oder durch sowas halt auch versuchen, das an ein anderes Publikum zu bekommen und durch die Geek-Bubble zu bekommen, dass es einmal da nicht hängen bleibt in der, sagen wir mal so. Und da haben wir uns dann noch kurz abgesichert mit Vertrieben, und dann war es aber relativ schnell klar, dass da wirklich was drinsteckt, was super ist an Spiel, und dann einfach gemacht. Jetzt so zum Zweispiel, im Kern ist es natürlich ein Zweierspiel und es spielt sich als Zwei. Ich habe halt jetzt auch schon ganz viel, was ich vorhin erwähnt habe, man kann zu irgendwelchen random Leuten gehen und gerade Nicht-Spielerinnen und Spieler, wenn man zu denen geht, die sitzen zu viert da und du legst es auf den Tisch, spielen zwar nur zwei, aber alle sind aufmerksam. Also das ist zwar nur ein Zweierspiel, aber alle vier Leute sind beschäftigt, gefühlt an dem Spiel, weil das so interessant ist, was passiert. Also die einen schauen beim einen in die Karten, die anderen beim anderen vielleicht, und schau mal das, mach doch mal das, und ach, was passiert jetzt, und dann jetzt lass mich mal spielen, und dann schauen die anderen. Also es ist ein Zweierspiel, und man kann ja diesen kleinen Turniermodus dann zu viert spielen, wenn man will, wobei du das auch so ja machen kannst. Also du kannst auch einfach so sagen, jetzt spielst erst du und dann wir und dann die anderen beiden oder was auch immer. Ich habe es nur gemerkt, also gerade bei jetzt Spielern, die jetzt nicht ich jetzt irgendwie halt so einen großen Spieleschrank haben wie du und wie wir, dass die dann auch völlig zufrieden sind damit, dass sie mal zuschauen und das einfach so wahrnehmen und dann vielleicht das zweite spielen.
Mhm. Und wie lange habt ihr Kali jetzt eigentlich entwickelt? Wie viele Jahre?
Ich glaube, wenn ihr das müsste, wir haben es zum ersten Mal gesehen in Essen 22, da wurde es uns vorgestellt. Und dann hat es so ein paar, also wie immer ist, wenn man es zum ersten Mal kriegt, hat man natürlich irgendwelche anderen Sachen auf heißer Flamme, also dann ist man nicht sofort jetzt auf 100% dabei. Aber wir haben dann Mitte 23 haben wir angefangen, es wirklich zu bearbeiten. Da hatten wir dann einen Vertrag aufgesetzt und haben es dann schon sehr schnell, also oder sehr intensiv bearbeitet mit den Autoren zusammen. Und dann war es, ja, eigentlich war es Anfang 24 schon wahrscheinlich so 95% von dem, was zumindest der Deck 1 war wahrscheinlich 98% von dem, was man sieht, und Deck 2 vielleicht so 80%. Alle Basissachen waren, also wie groß soll die Schachtel werden, was soll das Gesamtprodukt werden, das war alles schon mehr oder weniger festgestanden. Locations gab es schon zu dem Zeitpunkt, das war ein großer Schritt übrigens, beziehungsweise wie die entstanden sind. Das war dann da, und dann haben wir uns aber, also schon auch ein bisschen vorentschieden, aber die Entscheidung war schon klar, wir werden es nicht. Zum Beispiel auf dem Essen 24 rausbringen, hätten wir wahrscheinlich irgendwie können, wenn wir Kompromisse gemacht hätten, aber wir wollten ihm Zeit geben. Wir wollten das richtig machen, also grafisch, optisch, da ist auch sehr viel Arbeit reingeflossen, und die ganzen, also sind ja 32 oder mit Cover und Hintergründen oder so, sind glaube ich 42 Illustrationen oder sowas. Also von einzeln gemacht immer und so, und aber dann den gesamten Stil und alles so und so weiter. Das hat viel Zeit gekostet. Aber wir wollten vor allem auch alles richtig vorverkaufen, den Vertrieben, denen die Produktion hinstellen, denen die Zeit geben, dass sie es kriegen. Einige Promomaterialien machen, die du ja teilweise schon gesehen hast, wie die Playmat und shiny Karten und so Zeugs. Und dabei fehlt immer noch eine Sache, wo uns der Produzent völlig hat hängen lassen. Also wir haben nach wie vor keine Ahnung, ob die existieren. Stellt sind sie, aber sehen wir hoffentlich irgendwann. So fancy Token. Aber wie die Playmats in China bestellt, weil nicht anders möglich. Und wiederum einer der Gründe, warum wir eigentlich fast nie was in China machen, weil geht eigentlich auch fast immer in die Hose. Aber gibt auch viele andere Gründe, warum wir die Primärproduktionen nie in China machen. Anderes Thema. Und dann haben wir halt diese Zeit uns genommen und wollten dem Spiel die Zeit geben und das richtig machen. Eben unter, wie du meintest, diesen globalen Launch, more or less global, dass das dann auch, muss ja jeder haben, muss doch die ganzen Mühlen durch, müssen alle übersetzen, müssen alle aufs Lager kriegen, müssen alle die Social Media anstoßen oder eigene andere Marketing-Sachen anstoßen, müssen alle dem Unternehmen das beibringen durch den Vertrieb, durch in die Logistik und so weiter und so fort.
Ja, also ein ganz schön großer Aufwand für ein kleines Kartenspiel. Weil das man, glaube ich, oft, wenn man jetzt Verbraucher ist, überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wie viel Arbeit da oft drin steckt.
Ich als Verbraucher hat man nie, also bei den wenigsten Sachen, man die einzigen Dinge, die man sich auskennt, wirklich sind entweder Sachen, die man selber bearbeitet oder Hobbys, die man hat. Also das sind die zwei großen Dinge, wo man sich ein bisschen mehr mit auskennt, aber die meisten Konsumenten, für die ist es sehr undurchsichtig. Also die wissen ja nicht, hinter was hinter irgendwas steckt. Also und das betrifft natürlich Brettspiele genauso.
Genau. Ein Punkt wollte ich noch ganz gerne ansprechen. Den hatten wir auch in unserem Gespräch in Köln damals angeschnitten. Umweltschutz. Ihr habt ja schon ganz schön, also so wie ich das rausgehört habe, auch da ganz schön hohe Ansprüche.
Sind es hohe Ansprüche?
Ja, also wie du jetzt gerade sagtest, ne, die meisten Verlage, das ist ja Fakt, produzieren in China. Das ist ja auch gerade das Problem jetzt für viele amerikanische Verlage und auch viele deutsche und europäische Verlage lassen dort ja gerade die fancy Sachen produzieren, die besonders aufwendigen Spiele. Nur die ganz großen deutschen Verlage, die haben ja selber hier in Deutschland Produktionskapazitäten oder auch in Osteuropa, genau.
Polen oder Tschechien sind, aber in Europa. Leider ist es hoher Anspruch, sollte eigentlich normaler Anspruch sein, wäre das Schöne. ich bin jetzt ja, wie du weißt, schon ein paar Jahre in der Szene und das mit Amerika hält sich mein Mitleid auch in Grenzen. Also ich gehe seit Jahren, laufe ich da rum und sage, Leute, macht euch nicht abhängig von China, und die sind abhängig von China und dann kommt sowas um die Ecke, dann haben sie halt Probleme. Also habe ich wenig Mitleid mit denen, wenn sie sich da selber reinreiten und so. Aber das ist nur eine Sache, wenn Abhängigkeit ist halt eine Frage. Also sich von irgendwas abhängig zu machen, ist immer eine Entscheidung oder ein Problemat, kann zu Problemen führen, sagen wir mal so. Und dann ist aber natürlich ein ganz wichtiger Teil, wie du sagst, der Umweltschutz, beziehungsweise was heißt Umweltschutz? Wir haben ein Produkt, also wir konsumieren, wir haben CO2-frei ist es nie. Wir werden immer alle mit jedem Konsum, den wir tätigen, haben wir in irgendeiner Form einen Ausstoß, also, beziehungsweise, aber es geht ja da auch drum, wie viel ist das und wie stark und gibt's ja viele Sachen, die da zusammenkommen. Also, wo sind die Arbeitskräfte, die verwendet werden, die daran arbeiten? Wo kommen die Ressourcen her? Was ist die Organisation? Was sind die Fahrtwege? Das ist ja auch ein großer Punkt bei den Sachen. Also, Fahrtweg aus China, wenn der größte Markt für Brettspiele Europa ist, ist halt unsinnig, wenn man das in Europa machen kann. Ja, also dann und fast alles lässt sich in Europa, aber nicht alles. Das ist auch das Problem daran, dass einfach mittlerweile teilweise die Infrastruktur gar nicht mehr besteht. Also wir reden gar nicht mehr so um Preise, sondern wirklich um Möglichkeiten, um Infrastruktur. Sowas wie die Playmats. Es gibt einen polnischen Hersteller, die machen sinnvolle Playmats, aber zum Beispiel nicht umgeschlagen mit dem Rand, mit dem genähten Rand. So, das heißt, wir von denen haben wir jetzt auch erst später erfahren, also haben wir uns nicht richtig, nicht gescheit erkundigt gehabt. Aber auch wenn wir so dasselbe haben wollen würden, gäbe es das so nicht in der Form erstmal. Ja, muss man vielleicht wieder aufbauen und so, aber es gibt einfach nicht für alles alle Möglichkeiten. Ich habe lange mit Produzenten darüber geredet, dass sie endlich mal irgendwelche Lasercut-Holzteile anschaffen. Zum Glück hat jetzt Ludofag dann was aufgebaut. Und zwar zum Beispiel im Botanicus, weiß nicht, ob du es kennst, aber da sind so ein paar, die Hälfte von den Teilen ist unser üblicher Holzproduzent, eine kleine Firma in Mitteldeutschland, die für uns seit mittlerweile über 25 Jahren die Holzteile macht. Also die haben alle Miepel hergestellt, oder so, also 90% der Miepel hergestellt, die es auf der Welt gibt. und die jedes Jahr ein paar Millionen. Und das die Hälfte im Botanicus und die andere Hälfte sind so Laser-Cut-Teile, einfach weil sie schicker sind. Teilweise kann man halt schickere Sachen machen mit. Aber ist halt teurer. Und da reden wir jetzt nicht mal mehr von europäischer Produktion zu chinesisch, sondern einfach so teurer, weil das lässt sich nicht auf Masse skalieren. So ein Laser arbeitet halt. So eine Maschine arbeitet und die hat nur eine gewisse Geschwindigkeit, mit der sie arbeiten kann. Der ist es egal, ob sie jetzt einen Tag oder 300 Tage arbeitet. Die macht immer pro Tag denselben Output. Ja? Und das kann, muss halt eine neue Maschine kaufen, um mehr Output zu schaffen. Aber das hat natürlich auch alles Grenzen, wenn du das für ein Produkt machst, ein Spiel. So ein bisschen es aufgebaut hat, die Infrastruktur ist ein Problem. Aber dann haben wir natürlich Arbeitssachen, Arbeitsrechte, Arbeitskräfte, Naturschutzbedingungen. Also ja, diese ganzen Spielsachen werden immer überall getestet, aber erstens mal weißt du bei manchen Tests auch nicht so ganz, ja, ist ja auch ein Geschäft wie sich, dieses Zertifikatsgeschäft. Wir sprechen jetzt nicht von Fake-Produkten auf Timo, wo sich die Leute freiwillig vergiften, indem sie da Zeug kaufen. Sondern das sind schon dann, bei den Brettspielen kann man schon von sinnvollen Sachen ausgehen, also sinnvoll hergestellten, auch in China sinnvoll hergestellte Produkte. Aber ob jetzt dann irgendwo ein Zulieferer da das ins Wasser leitet oder so, das ist halt, kann theoretisch in Europa genauso passieren, aber ist halt hier schon deutlich eingedämmter, sowas. Und ich kenne halt auch alle Zulieferer oder nicht alle, aber bis zu Tier 3 kenne ich eigentlich fast alles von unseren Zulieferern. War bei den meisten Sachen vor Ort, weiß, wie das produziert wird, weiß, wo es herkommt, weiß, dass die Leute ihre Pause machen dürfen und so. Also das sind so Basics und das ist für mich schon ein wichtiger Punkt, weil man kann es ganz, ganz egoistisch auch sehen, nur wenn es anderen gut geht, kaufen sie Brettspiele und kaufen sie meine Spiele. Also habe ich im Prinzip ein Selbstinteresse daran, aber grundsätzlich geht es mir auch darum, dass es ja uns gut gehen soll und allen. Und einfach einen unfairen Vorteil zu nutzen, weil irgendjemand jemand anderen ausnutzt, ist für mich kein guter Grund, da mitzumachen. Und das inklusive Natur. Also wir nutzen ja teilweise die Natur aus, wir nutzen die Arbeitskräfte aus, Sklavenarbeit, wir nutzen Ressourcen aus und das kann halt auf Dauer nicht funktionieren. Weil im Endeffekt schießen wir uns selber ins Knie. Wir sind alle auf dieser kleinen Welt und die ist, für manche scheint sie sehr groß, aber im Endeffekt ist sie sehr klein und alles hat mit allem zu tun.
Ja, und das finde ich, also auf mich hat es auf jeden Fall viel Eindruck gemacht, als ich das gehört habe. Und ich finde, das sollten draußen die Menschen eben auch wissen, die eure Spiele kaufen, dass man das auch wirklich mit gutem Gewissen machen kann. Und ihr habt ja auch immer sehr geschliffene Anleitungen, finde ich. Also seit ich Hans im Glück kenne, finde ich immer, bei euch steckte immer schon sehr viel redaktionelle Arbeit drin, war so mein Gefühl. Habt ihr denn da irgendwelche Leitlinien oder?
Also wir haben jetzt keine Checkliste, die wir in dem Sinne immer weiter pflegen oder so, sondern es ist dann ein Selbstwissen Aufbau. wir haben halt ein paar Systeme mal ausprobiert, dann immer wieder, wie man das da macht. Dann sind ja auch neue Leute hier gekommen und habe jetzt sehr cool, sehr schön, sehr fähige Leute hier, die das sehr gut machen und auch schön machen dann. Ist auch nochmal ein Unterschied. Also früher haben wir es ja sehr mechanisch gemacht. Jetzt wird es auch dann in schön umgesetzt, Verhältnis. Aber ganz wichtig ist, ein Teil ist, den wir uns immer früh gefragt haben, Informationsvermittlung. Also ich habe es dir kurz erzählt, wie das Unternehmen angefangen hat, dass mein Vater sich gestritten hat um Regeln mit anderen, also gestritten, aber sie waren sich unklar, sagen wir mal so. Und das hat sich ja oft, zieht sich ja oft durch, dass nicht alles ist immer so klar in solchen Regeln. So. Und dann gibt es manche Systeme, wo das auch völlig in Ordnung ist und gut ist. Also keine Ahnung, irgendein Social Deduction Game oder so, da willst du natürlich nicht hinschreiben, wie die Leute das spielen sollen, sondern die müssen selber aufkommen, was sie dann irgendwie als Begriffe nutzen oder sowas. Aber wenn du halt ein Eurogame hast oder sowas, dann brauchst du natürlich eine klare Regel, ein klares Regelkonstrukt und musst dir auch die meisten Fragen beantworten. Einer der wichtigsten Punkte, die für mich immer da sind, das gilt über nicht nur für Spiele übrigens, sondern für alle Sachen, Fragen müssen dann beantwortet werden, wenn sie auftauchen im Hirn. Und zwar, das hängt, also wenn ich jetzt dir was erkläre, ich erkläre dir ein Spiel und du hast eine Frage, dann sehe ich das meistens an deinem Verhalten. Dann sehe ich meistens, Moment, die Person kommt gerade nicht mit oder die hat irgendwas passiert im Kopf. Das erste Mal was ich dann beobachten muss, wo hakt's bei Leuten, mit welchem Erklärung, in welcher Erklärungsphase, ist aber natürlich nicht immer hundertprozentig dasselbe, wie wenn du was Geschriebenes vor dir hast. Ja? Aber grundsätzlich weiß ich mal, da ist eine Frage. So, wenn ich dir direkt was beantworte, dann kann ich sagen, ja, Moment, oder hast du eine Frage? Oder dann kommst du mit einer Frage und dann sage ich, ja, Moment, beantworte ich gleich, kommt gleich. Ja, ist noch im Hinterkopf. Das reicht auch schon, weil es dann der Person hilft, weiter dem zu folgen, was an Informationsfluss kommt. Wenn ich die ganze Zeit im Kopf rotiere und mich frage, was ist denn mit diesem anderen, wie zum Beispiel kann man, wie setze ich jetzt nochmal die Handelsware da ein oder so, wenn ich nicht mehr alles will, dann habe ich manchmal das immer noch vorliegen und kann keine neuen Informationen aufnehmen, weil ich ja ständig noch mit der einen beschäftigt bin, weil die nicht beantwortet wurde. Und die Beantwort kann, wie gesagt, ganz einfach sein, erfahre ich später. Passt, dann kann ich das abhaken. Dann kann ich im Hirn sagen, okay, brauche ich jetzt nicht mehr, wird mir später erklärt. Wunderbar. Folge ich den Nächsten. Keine Ahnung, so nutzt du deinen Würfel, bla bla bla. So, und dann kann ich, so kann ich Informationen verarbeiten. Und wenn ich diese Struktur nicht vorgelegt bekomme, dann habe ich ständig eine Informationshemmschwelle oder beziehungsweise ich kann diese Information nicht verarbeiten, weil andere rumschwirren. Ähnliches sowas wie Strukturen regeln, dass ich mich, wenn mir eine Frage nicht beantwortet wird, weiß ich nicht, ob ich sie vielleicht selber überlesen habe, ob sie noch kommt. Oder also bin ich schuld oder ist die Regel, sagt mir die Regel noch, wenn die Regel sagt, mehr dazu erfahrt ihr unter bla bla bla, dann kann das manchmal ausreichen, weil ich in dem Moment eine Antwort habe auf meine Frage und ich muss nicht, ach scheiße, habe ich das verpasst, Moment, jetzt schaue ich nochmal die Seite vor, ach nee, da unter der Aktion, ach nee, da war es, ach nee, da muss es woanders sein. Und das ist ja eine Katastrophe, weil dann mache ich aus einer vermeintlichen 8-Seiten-Regel, die ich 17 Mal hin und her blätter, mache ich im Prinzip eine 60-Seiten-Regel, anstatt gleich eine 12-seitige Regel draus zu machen, die ich aber in einem runterlesen kann. Die ich also ohne offene Fragen runterlesen kann, weil ich weiß, sie werden beantwortet. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und sich dann natürlich versuchen immer, das ist ein Riesenproblem bei allen, die sich damit beschäftigen und bei anderen Sachen auch, aber Betriebsblindheit. Also, wie vermittelst du eine Information an jemanden, der diese Information nicht hat, als Person, der die Information hat? Das ist ein in sich geschlossen oder ein Problem in sich, weil ich versuche, etwas zu vermitteln, was von dem ich ja alles weiß, an eine Person, die überhaupt nichts davon weiß. So, und ganz viele Leute, manchmal beim Erklären, ist die bestimmt auch schon untergekommen, die erklären dann so, ja, und das machst du, um dann dort so und so viele Punkte zu bekommen. Am besten versuchst du das mit den Weißen zu kombinieren, weil dann hast du den besten Effekt auf dem. Sag ich, ist ja alles schön und gut, aber erklär mir mal bitte mal, was ich im Zug mache. Was sind Aktionen? Was mache ich denn überhaupt, wenn ich dran bin? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß irgendwie jetzt von dir die Kombination, die später im Endgame irgendwann wichtig ist, aber das bringt mir nichts, um das Spiel zu begreifen. Und das ist so ein klassischer Fall von einer Person, die weiß ja, was zwischendrin passiert und versucht dir für sie wichtige Informationen zu vermitteln, die du aber noch nicht verarbeiten kannst, weil du noch nicht die Grundlagen hast. Und das ist super schwierig, sich da immer wieder zu hinterfragen, ach Moment, das kann ich ja noch gar nicht wissen. Oder was macht denn diese Information gerade hier? hier ist sie ja völlig falsch aufgehoben, weil da weiß ich noch nicht mal, was, keine Ahnung, was sind die roten Token? Keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, ja. Aber das weiß ich zu dem Zeitpunkt anscheinend noch nicht. Aber irgendjemand sagt mir gerade, die roten Token setzen dann da. Ja, Moment, aber die habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. Warum weiß er noch nichts davon? Und sowas muss man ständig sich dann wieder vorlegen und dann halt ändern auch. Dann ist natürlich viel hin und her und kostet viel Zeit und Aufwand und Stress.
Aber ja. Habt ihr denn auch Leute, die das dann mal testlesen oder?
Also. Ja, natürlich gibt's einige Testleserinnen, die dann aber meistens Expertinnen sind und die es oft auch schon gespielt haben. Okay. Wir versuchen es immer mal wieder mit verschiedenen Spielen, dass wir so komplette Blindtests machen, aber das ist, also Blindtests im Sinne von halt Leute, die es noch gar nicht kennen. Aber das hat zwei massive Schwierigkeiten. Also erstens mal, die Leute, die wir kennen, haben wahrscheinlich das Spiel schon getestet. Weil so nutzt man halt zum Spieletesten, also die meisten machen das schon freiwillig. aber die sind dann quasi nicht mehr jungfräulich, was das Spiel angeht. Und dann ist das nur noch so halb wirkungsvoll. Das andere ist, und die andere Gruppe zu finden, ist dann wiederum, dann musst du auch quasi schon ein fertiges Produkt haben, damit es wirklich funktioniert. Und dann kommen wir in Zeitprobleme, weil ein fertiges Produkt zu haben, musst du eine fertige Regel haben. Und also das kommt dann zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich, ja, dann manchmal gibt es so, dass du wirklich mit einem ganz Late-Stage-Proto, wo alle Illus schon fertig sind und so, aber der ist halt dann immer noch handgebastelt. Das geht dann noch so einigermaßen. Aber so um den wirklichen Test zu haben, bräuchtest du ja wirklich die Token und alles, wie es dann ausschaut. Und ja, ist einfach nicht realistisch, nicht so einfach, das immer zu machen. Haben wir bei Cardia ein bisschen gemacht, unter anderem, weil wir uns eben dafür so viel Zeit gelassen haben, dass wir dieses ganze Prozedere, dass wir mehr Zeit dafür haben. Aber auch da nur drei Stück oder so haben wir geschafft, auch nur das dreimal hinzukriegen.
Ja, ihr steckt also sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe, habe ich das Gefühl, in eure Spiele. Sehr viel Liebe zum Detail.
Auf jeden Fall.
Klasse. Ja, dann, ich weiß jetzt nicht, also das waren jetzt so eigentlich meine Fragen, die ich so hatte. Super interessantes Gespräch mit dir.
Freut mich.
Ganz viel erfahren. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt auch eine Wissensschöpfung daraus gehabt. Viele interessante Dinge, vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, wie lange es halt Hans im Glück schon gibt und wie lange das der Moritz auch schon jetzt miterlebt hat, aktiv. Ist immer begleitet von Brettspielen, ist ein richtiger Fachmann. Ja, dann, falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann lasst uns das gerne auf unserem Social-Media-Kanälen wissen oder eben auch bei Spotify, kann man ja auch mittlerweile wunderbar kommentieren. Und dann danke ich jetzt, Moritz, für deine Zeit.
Vielen Dank auch. Schöne Fragen. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Und dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit. Bleibt verspielt und bis bald. Ciao.
Ciao.